Herzlich willkommen zu den antifaschistischen Lesungen des Arbeitskreis Zivilklausel anlässlich des Jahrestags der Bücherverbrennung, der an der Uni Köln stattgefunden hat am 17. Mai vor 88 Jahren, initiiert von der Studierendenschaft selber, die damals burschenschaftlich und faschistisch geprägt war. Und diese Bücherverbrennung hat er den Grundstein gelegt für die Gleichschaltung der Wissenschaft, der Kultur mit den menschenverachtenden Zielen der Nazis und damit auch vorbereitet und Grundlagen gelegt für den Krieg und für den Völkermord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden und an mindestens 27 Millionen Menschen in Osteuropa im Vernichtungskrieg, der heute vor 80 Jahren von Nazi-Deutschland ausgegangen ist. Ich wollte diese Lesung einleiten mit zwei Zitaten oder zwei ganz kurzen Ausschnitten, um deutlich zu machen, gegen welche progressive, emanzipatorische Impulse in der Weimarer Republik sich diese Bücherverbrennung gerichtet hat, die damit niedergehalten werden sollten. Und zwar zwei kurze Zitate vom Spektrum von Bertolt Brecht, der ein sozialistischer, kommunistischer Autor, und von Benedikt Schmidtmann, einem Professor hier an der Uni Köln, der leider sehr in Vergessenheit geraten ist und selber Mitglied des Zentrums war. Ich will mal einmal anfangen mit Brecht, der 1932, also nach der Weltwirtschaftskrise, ein Gedicht schreibt, und zwar Lob des Lernens. Lob des Lernens. Lerne das Einfachste. Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Lerne das ABC. Es genügt nicht, aber lerne es. Lass es dich nicht verdrießen. Fang an, du musst alles wissen. Du musst die Führung übernehmen. Lerne Mann im Asyl. Lerne Mann im Gefängnis. Lerne Frau in der Küche. Lerne 60-Jährige. Du musst die Führung übernehmen. Suche die Schule auf, Obdachloser. Verschaffe dir Wissen, Frierender, Hungriger. Greif nach dem Buch, es ist eine Waffe. Du musst die Führung übernehmen. Scheue dich nicht zu fragen, Genosse. Lass dir nichts einreden, sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. Lege den Finger auf jeden Posten. Frage, wie kommt es hierher? Du musst die Führung übernehmen. Das war ja auch Ansprüche, die lebendig waren in der Weimarer Republik. Und eigentlich ging es ja um eine progressive Wende, damals wie heute. In kritischer Weise damals der erwähnte Benedikt Schmidtmann, Professor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hier an der WISO-Fakultät, der auch 1932 schreibt, die kapitalistische wirtschaftet nicht mit den Arbeitnehmern, sondern sie bewirtschaftet ihn als Menschenmaterial. Wir bedürfen einer Ordnung, die nicht das Profitinteresse des Produktionsmittelbesitzers, sondern das Menschtum in den Mittelpunkt stellt. Das sind Worte, die ja 1932 schon geschrieben vorweggenommen haben, was später die Nazis angerichtet haben. Benedikt Schmidtmann ist wie Goswin Franken vertrieben worden und im Konzentrationslager gestorben. Es gibt zwei Stolpersteine dort an der Uni, und mit den Bücherverbrennungen ist eben versucht worden, diese Stimmen mundtot zu machen. Und die Brisanz, die das heute hat, denke ich, wird auch daran deutlich, dass nach wie vor in der Universität Bilder der Rektoren hängen, die dann diese Bücherverbrennung geduldet haben, daran beteiligt waren und immer noch nicht der Hörsaal von Müller-Amack umbenannt worden ist, der selber aktiv im Faschismus mitgewirkt hat. Diese Autoren und ihr Wirken waren trotz aller Vertreibung und trotz aller Repression eine Ermutigung für den antifaschistischen Widerstand und haben mit Grundlagen dafür gelegt, dass die Befreiung gelungen ist. Und ich denke, dass sie auch mit ihrem Widerstand, mit ihrem Widerspruch und der Befürwortung des Lebens zeigen, dass Widerstand und das Orientieren auf Solidarität und darauf, andere zu ermutigen und zu gewinnen, immer möglich sind und immer eine Option sind und eben heute unbedingt zu verwirklichen sind, gerade angesichts dem, was ja auch an Aufrüstungspolitik aktuell betrieben wird, denke ich, ist genau aus dieser Haltung eben heute auch zu lernen. Und hätte es damals mehr Menschen gegeben, die wie viele Literaturschaffende, Kulturschaffende Opposition zum Faschismus betrieben hätten, dann hätte das auch verhindert werden können. Ich will einen ganz kurzen Bezug noch zur Gegenwart machen, weil ausgerechnet morgen in den Ausschüssen des Bundestags die Entscheidung fallen wird über 27 Milliarden schwere Rüstungsprojekte. Und wir ja eine Friedensdemonstration auch in Köln hatten und insgesamt dafür lesen und Kultur betreiben, damit überall für das Leben produziert und gewirkt wird und nicht für den Tod. Das ist nicht einfach nur Zufall offenkundig, weil diese Rüstungsverträge sollen auch ausgerechnet am 1. September unterzeichnet werden mit Frankreich, was der Beginn des Überfalls auf Polen ist. Ich denke, das genaue Geschichtsbewusstsein heute eine Waffe dafür ist, diese Politik zu beenden und eben deutlich zu machen, dass es aus der Konsequenz der Geschichte unbedingt Völkerverständigung und also ein kulturvolles Leben und Zivilität und Vernunft bedarf, statt Eskalation und Kriegspolitik, und möchte diese Begrüßung enden mit Worten von Wolfgang Borchardt, dessen Bücher nicht verbrannt worden sind, weil er im Gefängnis saß. Also er war Soldat unter anderem und dann 2 Jahre nach dem Krieg noch gegen den Krieg geschrieben hat und unter anderem ein kurzes Gedicht geschrieben hat, das heißt Versuch es, ist ganz kurz. Stell dich mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfensegen, spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Wind, glaube an ihn und sei ein Kind. Lass den Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in das Feuer, liebe dieses Ungeheuer in des Herzens rotem Wein und versuche gut zu sein. In diesem Sinne lesen wir heute für das Leben. Nochmal schön, ich begrüße nochmal alle im Namen des Arbeitskreises Zivilklause. Freue mich sehr, dass ihr hier seid und würde vorschlagen, dass Claudia Wörlmann-Adam von der Hans-Meyer-Gesellschaft und auch im LD-Haus-Verein, der wieder geöffnet hat, das LD-Haus, und ein Besuch unbedingt zu empfehlen ist, den Aufschlag machen wird.
Ich lese aus diesem Buch Ludwig August Jacobsen, so hat es angefangen. Ludwig August Jacobsen war ein Freund und Mitkämpfer, antifaschistischer Mitkämpfer von Hans Meyer, nachdem hier schräg gegenüber ein Weg benannt ist, der bedeutende Literaturwissenschaftler. Im Januar 1933 gehörte ich einer der zahlreichen politischen Splittergruppen der sozialistischen Linken an, das war der KPO, die sich in den vorhergehenden Jahren als Folge der inneren Auseinandersetzung in den großen Arbeiterparteien um die Frage ihres künftigen Weges gebildet hatten. Ihre Schwäche hinderte sie, selbst entscheidend in den Ablauf der mit fast elementarer Wucht sich vollziehenden Ereignisse und Machtverschiebungen einzugreifen. Durch ihre Kritik an der Politik der großen Parteien und Verbände sahen diese Splittergruppen geschärfteren Blicks als die Führer der entscheidenden Arbeiterorganisationen die immer unvermeidlicher werdenden Konsequenzen voraus, die sich aus der gegensätzlichen und feindlichen Politik dieser Organisationen ergeben mussten. Sie ahnten auch deutlicher die tragischen Folgen einer Machtübernahme durch Hitler für alle nicht-sozialistischen Parteien, Verbände und Gewerkschaften. Der 30. Januar 1933 und die kurz darauf einsetzenden Terror- und Unterdrückungsmaßnahmen der Hitlerregierung Gegen die sozialistischen Organisationen trafen daher die Gruppe, der ich angehörte, die zum größten Teil aus politisch und organisatorisch erfahrenen Funktionären bestand, nicht unvorbereitet und unerwartet. Bei den Verhaftungswellen nach dem Reichstagsbrand gingen im Wesentlichen die durch die Gewerkschaftsbewegung bekannteren Genossen verloren, bei uns in Westdeutschland allerdings auch, mit ihnen die Bezirksleitung unserer Gruppe, die in Düsseldorf ihren Sitz hatte. Dr. Hans Meyer übernahm daraufhin die politische Leitung des Bezirks, während ich mich den organisatorischen Fragen befasste. Im Keller meiner Wohnung, das war alles in Köln, wurde in jenen für alle deutsche Arbeiterorganisationen furchtbaren Frühlingsmonaten mittels Abziehapparat Flugblätter und Zeitungen hergestellt, die dann durch Kuriere in die verschiedenen Ortsgruppen gebracht wurden. Mitte Juni 1933 reiste Meyer nach Berlin. Er war Gerichtsreferendar, aber als Jude aus dem Staatsdienst beurlaubt. Meyer sollte während seines Aufenthaltes in Berlin eine bessere Nachrichtenübermittlung vereinbaren. Am gleichen Tag hatte Herr Jakobsen ein Treffen mit einem Freund, der informierte ihn darüber, dass der Student T., er war unsere bisherige Deckadresse, am Nachmittag des Vortags verhaftet worden sei. Er trug Material bei sich, das ihm und mir viel Sorgen bereiten sollte. Daraufhin wurde Jakobsen verhaftet und wurde in das sogenannte Braune Haus in der Mozartstraße gebracht, in dem der die NSDAP-Zentrale untergebracht war. Ich habe zwei, vielleicht auch schon drei Zigaretten nervös und unruhig geraucht, als plötzlich vor der Türe her mein Name ertönt. Ich sehe auf und erblicke im Türrahmen einen jungen Mann von etwa 27 bis 30 Jahren in einem gut sitzenden grauen Zivilanzug, sehr groß und schlank, mit einem schmalen, sehr blassen, aber äußerst energischen Gesicht, aus dem zwei kalte, blaue Augen auf mich sehen. Es ist der Sturmführer Ruland von der SS-Standarte 53, der Leiter des ND, des Nachrichtendienstes und damit der Beauftragte der Gestapo. Mit seinem Erscheinen beginnen 14 Tage für mich, die wie mit glühenden Lettern in mein Gedächtnis eingegraben sind. Dunkel geahnte und gehörte Mysterien geheimnisvoller und das Tageslicht scheuender Taten der sogenannten nationalen Revolution wurden vor meinen Augen Wirklichkeit. In einem Keller des Braunen Hauses verlebte ich 14 Tage. Nur 14 Tage, aber jeder Tag schien eine Ewigkeit, eine Komprimierung von Ereignissen und Geschehnissen, die dem Zuschauer das Blut stocken lassen konnten. Jeder Tag riss an den Nerven wie an Strecken und erst die Nächte. In ihnen schienen politische Gegnerschaft, Rachegefühle, Brutalität und Sadismus eine grauenvolle Hochzeit zu feiern. Nächte, in denen Erschöpfung den Körper zum Schlafen zwang und doch der Schrecken, die stete Erwartung neuer Fürchterlichkeiten es nur zu einem unruhigen Schlummer kommen ließ, der fast immer durch Schmerzensschreie und das Johlen einer entfesselten Bestie in brutaler Weise unterbrochen wurde. Es waren Nächte, in denen man froh war, wenn das Grauenvolle nicht vor den eigenen Augen passierte, sondern man uns von unseren Lagerplätzen auftrieb, in die Seitengänge des Kellers jagte und nur das Ohr Zeuge sein musste. Als man mich nach oben ruft, ist es bereits Abend. Man führt mich wieder in das Vernehmungszimmer. Eine einzelne Glühbirne an der Decke erhellt unsicher den großen Raum, dessen schmutzige Kahlheit in dessen Helldunkel erschreckend wirkt. Mitten unter der Lampe sitzt Ruland auf einem Stuhl. Das Licht wirft von oben schlagartige Schatten in sein Gesicht, dessen höhnisches Lächeln zur teuflischen Fratze wird. Die Lederpeitsche hat er an den beiden Enden gepackt. Er hält sie in einem Halbbogen gespannt über seinen Knien, gleichsam als Zepter seiner grausamen Herrschaft. Im Halbkreis umstehen ihn wie ein Hofstaat ein Dutzend NS-Soldaten und Zivilisten, deren Gesichter von der Lampe grell beleuchtet, neugierig und erwartungsvoll auf mich starren. Ich bleibe vor Ruland stehen, er mustert mich einen Augenblick, dann erhebt er sich, macht eine eigentümliche Mundbewegung, indem er den Unterkiefer vorschiebt und sagt spöttischen Tones, jetzt werde ich dir mal zeigen, was eine Harke ist. Das hier ist nämlich die Singakademie. Hier kann jeder singen lernen. Auch du wirst gleich erstaunt sein, wie schön du bei uns vorsingen kannst. Seine Umgebung bricht in beifälliges Gelächter aus. Zieh deinen Mantel aus, ich folge seinem Befehl. Auch den Rock, auch die Weste. Ich werfe alles auf einen Stuhl und sage bitter, jetzt können Sie mir die Wunden, die ich für das Vaterland erlitten habe, wieder aufreißen. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen. Ach was, auf dem Arsch wirst du wohl keine Wunden haben. Schuhmacher und Koppmann, auch SS, legen mir Handfesseln an. Bück dich. Die beiden drehen mich mit einem Ruck die Handschellen herum. Plötzlicher Schmerz in den Handgelenken. Ich stoße einen Schmerzenslaut aus und stehe nach vorne gebückt da. Ein Dritter nimmt meinen Kopf zwischen seine Beine, hält ihn mit den Händen. Roland tritt hinter mich. Ich ahne, dass er seine Peitsche hebt. Dann saust der Schlag nieder. Ich schrei auf. Ich habe nicht die Absicht, einen Helden zu spielen. Ich glaube, dem müssten wir einen Knebel in den Mund stecken, meint Schuhmacher. Nein, das nicht, sage ich mir und beiße die Zähne aufeinander. Dann saust Schlag auf Schlag nieder mit aller Wucht. Der Schmerz durchzuckt den ganzen Körper. Bald ist mir, als ob ich auf einem glühenden Rost gesetzt wäre. Nach einem Dutzend muss ich aufschreien, die Knie werden mir weich und trotz der schmerzenden Handgelenke unter dem Druck der Fesseln sinke ich nieder. Sie reißen mich wieder empor. Das ruckartige Ziehen an den Handknöcheln presst mir Tränen in die Augen. Willst du jetzt sagen, was du weißt? Ich stehe vor Roland, die Hände gefesselt zwischen den beiden Kriminalpolizisten. Ja, sage ich unter Schmerzen zitternd. Nun dann erzähl mal schön. Roland setzt sich wie ein Richter über Leben und Tod auf seinen Stuhl. Ich stottere etwas davon, wie ich Meier kennengelernt habe. Das wollen wir jetzt nicht wissen. Was ist mit der Karte? Man hatte bei der Durchsuchung seiner persönlichen Unterlagen eine Karte in seiner Brieftasche gefunden. Auf dem hatte er Namen notiert und einzelne Daten. Ach so, mein Junge, du willst uns nichts sagen. Er springt auf. Los, sagt er zu Schuhmacher und Koppmann. Beide reißen plötzlich an den Handschellen, sodass ich einen Sprung mache. Von hinten gepackt, gestoßen, liege ich unvermittelt auf einer Kiste. Irgendwer hält meine Beine, mit denen ich verzweifelt, um mich zu stoßen, versuche. Jede Bewegung der Arme verursacht tolle Schmerzen in den Handgelenken. Dann sausen die Peitschenhiede auf mich nieder. Jetzt bin ich wirklich Tier geworden. Ein gefesseltes Wild, vielleicht auch ein Sklave, der nach der Laune seines Herrn ausgepeitscht wird. Vielleicht habe ich geschrien, vielleicht gefleht aufzuhören. Ich weiß es nicht mehr. Fast jede Erinnerung ist untergegangen in einem den Körper zerreißenden Schmerz. Ich erinnere mich der herumtanzenden Füße der SS, höre das Pfeifen und Klatschen der Peitschen. Vielleicht habe ich versucht, mich aufzubäumen. Undeutlich ist mir, als ob ich meine Füße aus den Händen der Peiniger losgerissen hätte. Unbarmherzig schnitten die Handschellen in das Fleisch der Gelenke. Ihr Bestien, dachte ich, ihr Bestien. Wut, Scham, Schmerz durchzitterten meinen Körper und Kopf. Aufhören, hörte ich plötzlich Roland rufen. Sein jünglingshaftes Gesicht hängt wie die schöne bleiche Maske eines gefallenen Engelteufels vor mir. Sagst du jetzt alles? Ich sehe ihm starr in die Augen und sage ja. Er lässt mich los. Ich lehne mich wieder an die Wand, dann beginne ich zu erzählen. Ich beginne wieder von vorn, indem ich meine Bekanntschaft mit Meier berichte, aber diesmal hört er zu. Wahrscheinlich hält er mich jetzt für reif. Plötzlich unterbricht er mich. Du kommst nachher herauf auf mein Zimmer. Du wirst alles aufschreiben, was du zu sagen hast. Bringt ihn in den Keller und setzt ihn alleine, damit er Zeit hat, nachzudenken. Ich wanke in den Keller zurück, meine Beine spüre ich fast nicht, die Knie versagen den Dienst. Ich bin froh, als man mich auf meinen Platz in dem dunklen Kellerraum setzt. Von Sätzen kann eigentlich keine Rede sein. Ich muss mich halbseits auf das dünne Stroh legen, denn Haut und Fleisch von den Schultern bis zu den Waden brennen wie Feuer. Mein Gehirn ist umdämmert, sodass ich kaum den Ablauf der Zeit bemerke. Einige Stunden später. Nun diktier mal, was du zu sagen hast, wendet Roland sich an mich. Ich bezwinge meine Erregung und trete vor die Maschine, an der einer der Schreiber Platz genommen hat. Roland, die Beine aufeinander geschlagen, hört mit halbem Ohr zu, während er sich mit T unterhält, der verschüchtert Antwort gibt. Ich diktiere währenddessen meine Aussage, die anscheinend exakt ist. Personen nennt, Umstände schildert und erklärt. Der Zettel mit den Namen wird jetzt zum großen Haltepunkt für mich. Von den Personen, die ich da nenne, weiß man, das weiß ich genau, keine einzige finden. Meine gute Kenntnis der Organisation gibt mir die Möglichkeit, Menschen und Dinge durcheinander zu bringen. Aus den abgekürzten Namen auf dem Zettel forme ich Namen von Leuten, die längst im Ausland sind. Von einem weiß ich, dass er vor kurzem wegen eines misslungenen Verhaftungsversuchs außerhalb Kölns untergetaucht ist. Er ist jetzt derjenige, für den ich als Deckadresse gedient habe. Es ist ein toller Schwindel, den ich da diktiere, aber er klingt glaubhaft und im Übrigen muss ich auf mich auf ihre Dummheit verlassen. Du hast alles gesagt, was du von Meyer weißt. Na, den Lumpen werden wir bald haben. Du weißt doch, dass du dich strafbar gemacht hast. Jawohl. Das ist Beihilfe zum Hochverrat, unter Umständen auch Landesverrat, das kann dich 10 Jahre kosten. Ich zucke die Achseln, da kann man nichts dran machen. Roland sieht mich forschend an, dann reicht er mir plötzlich eine Zigarette. Ich nehme sie dankend an. Er lässt noch unter das Schriftstück setzen, diese Aussage ist ohne Zwang und ohne Druck erfolgt. Mit Koppmann beredet er, Meyers Wohnung nochmals zu durchsuchen. Er will persönlich mitgehen. Am Tag darauf. Roland ist während der nächsten Vernehmung mit der Durchsicht der Bücher von Meyer beschäftigt. Die sind von deinem Freund Meyer, erklärt er mir. Wir haben sie bei einem Bekannten herausgeholt. Holt mal den Tee. Tee erscheint aus dem Nebenzimmer, noch immer sehr schwach und verschüchtert. So wendet sich Roland an uns, reißt hier die Bücher in zwei. Ach so, denke ich. Das nennt man Vernichtung der marxistischen Literatur. Und sehe mir die Titel der Bücher an. Marx, Kapital, Bücher von Engels, Lenin, Kautsky, die Hefte der Tribüne und der Welttribüne. Es tut dir wohl leid um die Bücher, fragt mich Roland. Ja, es ist schade drum. So einen Mist lest ihr, wie das Buch hier, Der Weg der Intellektuellen. So ein Quatsch. Das zu dem Kapitel zu seiner Verhaftung. Und jetzt noch ein paar abschließende Bemerkungen von Hans Meyer, der ein Nachwort zu diesem Buch geschrieben hat. Ludwig August Jacobsen, den wir Gusti nannten, hat Erinnerungen von damals am Ende eines, man darf wohl sagen, bewegten Lebens niedergeschrieben. Wer ihn gekannt hat, der wird nicht mehr daran zweifeln, dass er in jenem Augenblick, da er selbst nicht unmittelbar von jenem Schuhmacher oder einem anderen kleinbürgerlichen Machthaber der Stunde bedroht war, genau reflektierte, was er später zu Papier gab. Jacobsen war eine ungewöhnliche politische Begabung. Mit ein bisschen Opportunismus oder auch nur Willfährigkeit als Sozialdemokrat oder als deutscher Parteikommunist hätte er es im gesellschaftlichen Leben weit bringen können. Er hat niemals daran gedacht. Jacobsen zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass dieses Dritte Reich jämmerlich vergehen werde, nämlich in unser aller Jammer. Er hat Recht behalten. Gusti Jacobsen gehörte in den Jahren zwischen 1933 und 1945 zu jenen, von denen Bert Brecht, den er schon früh gelesen hatte, sagen konnte, gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Das hat er, Ludwig August Jacobsen, geboren und gestorben in Köln, dazwischen aber kämpfend, leidend, hoffend und verlierend in vielen Ländern und Kriegen wie Bürgerkriegen im Wortsinne bestätigen können. Die Geschichte seines Lebens gehört in ein deutsches Lesebuch für fortgeschrittene junge Demokraten. Zwischen Faschismus und Stalinismus, das wäre eine Überschrift für diesen Lebenslauf. Zur Sozialdemokratie kam Jacobsen erst im Alter, indem er den Stalinismus im Spanischen Bürgerkrieg kennengelernt und erfahren hat, dass der Mann im Kreml weniger am Sieg über Franco interessiert schien, als an der Vernichtung angeblicher Trotzkisten in den internationalen und spanisch-republikanischen Brigaden. So ist es auch zu erklären, dass Jacobsen in Spanien weniger Solidarität als Misstrauen auf kommunistischer Seite erlebte. Man rührte keine Hand, ihn vor den Deutschen zu retten. Wäre es besser gewesen für ihn, wenn man ihn nach Moskau geholt hätte? Der Stalin-Ribbentrop-Pakt war im Keim schon vorbereitet. Jene Mitglieder der internationalen Brigaden, denen man in der Sowjetunion ein Asyl gewährt hatte, gingen neuen Leiden entgegen. Den Kommunisten und Antifaschisten Jacobsen lieferten die französischen Behörden des Vichy-Regimes nach Deutschland aus. Er kam dann hier ins LD-Haus und später ins Zuchthaus nach Siegburg. Es war abermals ein Wunder, dass er davon kam. Ich habe ihn in zwei Lebensmomenten erlebt, in jener Konstellation, die er selbst hier im Bericht geschrieben hat. Sie gehört auch zu meinem eigenen Lebenslauf. Als ich Gustis Bericht las, fiel mir wieder ein, dass wir damals im Jahr 1930 in seiner Wohnung unsere kleine Zeitschrift Oppositioneller Sozialdemokraten geschrieben und umgebrochen haben. Der Rote Kämpfer. Inzwischen wurden darüber wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Das alles war einmal Empörung gegen das Unrecht. Und Jakobsens Lebenslauf zeigt exemplarisch, wie es zugeht, wenn ein Deutscher nicht mitmacht beim Denunzieren oder auch nur beim Tolerieren. Bei meinem ersten Besuch in Köln nach Kriegsende im Juni 1946 saßen wir wieder zusammen. Der damalige Theaterleiter hatte mich zu einem Vortrag eingeladen. Die alten Freunde waren gekommen. Damals sah ich Gusti Jakobsen wieder. Er war skeptischer als ich. Er behielt abermals recht.
Und als nächstes würde ich vorschlagen, Heinrich Bleicher, auch von der Hans-Meyer-Gesellschaft. Genau, du hättest dann das Wort.
Ja, schönen guten Tag. Ich danke den Veranstaltern sehr, dass sie diese Veranstaltung hier machen und dass ich lesen darf. Gerade tauchte noch einmal die Frage auf, ob Hans Meyer hier an der Kölner Universität gewesen ist. Er hat hier studiert, den Doktor in Jura gemacht und dann musste er 1933 zur Prüfung nach Berlin. Da wurde er in Köln aber schon gesucht und hat die Prüfung gemacht für den Abschluss des Jurastudiums als Gerichtsreferendar und wurde bei der Prüfung konfrontiert mit einem Herrn namens Roland Freisler. Der saß auf der anderen Seite des Tisches. Das ist der Präsident des sogenannten Volksgerichtshofes von Hitler gewesen. Kaum hatte Meyer die Prüfung bestanden, wurde er aus dem Dienst entlassen und wusste, dass er gar nicht mehr nach Hause zurückgehen musste, weil, das war gerade in der Geschichte drin, seine Wohnung war schon von der SA durchsucht worden und er ist dann ins Exil gegangen, nach Frankreich, später in die Schweiz und ist 1945 zurückgekommen. Ich könnte jetzt eine Stunde darüber erzählen, tue das aber nicht, weil ich ja was anderes lesen will. Wen es interessiert, der kann einfach auf die Seite der Hans-Meyer-Gesellschaft gehen. Einfach www.hansmeyergesellschaft.de. Da findet man dann einiges zu Meyer, aber auch noch ein paar andere, hoffentlich interessante Sachen. Ich will zwei Beiträge von Heinrich Mann lesen. Einer ist hier drin in diesem Buch, Verteidigung der Kultur, der geht zur Bücherverbrennung. Und ein zweiter Beitrag ist in den Essays, auf den komme ich danach. Der Aufsatz Die Bücherverbrennung entstand anlässlich des dritten Jahrestages der faschistischen Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933. Er erschien unter anderem als Abdruck in der Neuen Weltbühne vom 18. Juni 1936. Ich lese einige Auszüge. Als vor 3 Jahren die Bücher in Berlin verbrannt wurden, gelangten viele von ihnen, anstatt auf den Scheiterhaufen, in die Taschen junger Leute, die froh waren, sie so billig zu bekommen. Nicht immer verschmäht einer gute Bücher, wenn er auch gerade den unbeleckten Urmenschen spielt und die Rasse gegen die Gesittung verteidigt. Ein längst zivilisiertes Volk kehrt nicht so leicht in die Wälder der Ahnen zurück. Das mimt man, es ist Komödianterei und krankhaft ist es auch. Eine ungesunde Grausamkeit war in den deutschen Gemütern damals ausgebrochen und manchen war ihr Nervensystem dermaßen erschüttert, dass sie alles hassten, das Denken und ihr Wissen. Nur infolge einer kläglichen Selbsttäuschung empören Intellektuelle sich gegen das Denken. Indessen kommt es vor. Als vor 3 Jahren dynamische Knaben die Bücher auf den Holzstoß schleuderten, unter Zurückbehaltung des einen oder anderen, empfingen sie für diese wirren Taten den Beifall erwachsener Schriftsteller, die offenbar geistig gestört waren. Das Bücherautodafé gehört zu dem empörendsten, was eine Volksbewegung an Schaustellungen geboten hat. Solche Taten richten vor allem das Regime, das sie veranlasst und den Nutzen hat. Sein fester Boden sind, wie man sie, die geistig Armen, und gestützt wird das Regime von Männern, die alles verleugnet haben, ihre eigene Vergangenheit, die gesamte Leistung ihrer Vorgänger. Gleich beim ersten Auftreten dieses Regimes haben die neuen Herren des einstmals achtbaren Landes auf die verdächtigen Seiten der Menschennatur gesetzt. Mit einer frei erfundenen, aber bösartigen Rassenlehre haben sie die Massen hysterisch erregt. Sie haben dem Größenwahn eines ganzen Volkes geschmeichelt, haben es in Verfolgungswahn gehetzt. Aber besonders musste bei ihnen etwas brennen. Das Vergnügen an Bränden, das sonst vereinzelt bei krankhaften Veranlagten vorkommt, das Volk, das ihnen in die Hände gefallen war, sollte sich ihm ergeben. Der Reichstagsbrand und die Bücherverbrennung sind ziemlich das Erste, was dem Regime eingefallen ist. Man sollte vor ihm erschaudern. Und wenn diese Leute sich eines hoffentlich nahen Tages auf und davon machen, werden sie wahrscheinlich ihre Paläste in Flammen verlassen. Der Bücherverbrennung sollte man gedenken, um der Ohnmacht willen, die sich erdreistete, Scheiterhaufen zu errichten für Geisteswerke, als ob Geisteswerke nicht feuerfest wären. Wer immer sich gegen das Denken erdreistet, bricht zusammen. Die Gewalt kann alles. Wehrlose ducken, bis sie gehorsam lügen und jeden Blödsinn für wahrnehmen, der ihnen eingetrichtert wird. Die Gewalt kann das Verbrechen durchsetzen und zur gemeinen Übung machen. Sie lässt die Menschen tief sinken und entehrt sie. Sie überzeugen und ihre Achtung erzwingen, das kann es nicht. Die emigrierten Schriftsteller haben in Paris und anderen Hauptstädten eine Sammlung verbrannter Bücher begründet. Ihr Name ist Freiheitsbibliothek. Nur die Freiheitsbibliothek ist gegenwärtig all dessen, was mehrere literarische Generationen hinterlassen haben. In der Heimat ist es nicht mehr so leicht zu finden. Diese Bibliothek hat gewiss praktische und geschichtliche Bedeutung, aber nicht geringer ist ihr Wert als Gleichnis. Sie beweist das unzerstörbare Wesen einer geistigen Kultur, die viel zu alt ist, als dass ein Ausbruch von Barbarei ihr viel anhaben könnte. Der Fall ist ungewöhnlich. Eine ganze Literatur sieht sich gezwungen, mit Mensch und Buch auszuwandern. Umso nachdrücklicher muss gesagt werden, dass eine Literatur in Katastrophen nicht untergeht. Bücher und Menschen leben weiter. Deutsche Literatur entsteht immer noch. Sie entsteht in Frankreich, in der Schweiz, auf anderen Punkten des Erdballs. Auch ist anzunehmen, dass Schriftsteller, die berufen waren, Katastrophen zu erleben, aus ihnen eine Menge gelernt haben. Besonders sind unsere Beziehungen zu unseren Kameraden in anderen Ländern geworden. Was ist das Weltkomitee gegen Krieg und Faschismus? Im Grunde ist es eine Kampfabteilung der Internationalen Volksfront, ihre Abteilung für Geisteskampf. Unser Kamerad Barbus schuf sie zur rechten Zeit. Jetzt sammeln Wahrheit und Gerechtigkeit all ihre Kräfte zum Schutz der Nationen gegen die ungerechte, lügnerische Gewalt. Die Volksfrontbewegung ist eine Weltbewegung. Soweit die Auszüge aus dem Beitrag von Heinrich Mann zur Bücherverbrennung. Ich komme jetzt zum zweiten Beitrag. Das Berliner Tageblatt veröffentlicht am 11. September 1932 unter dem Titel »Der Schriftsteller und der Krieg« Heinrich Manns Botschaft an den Internationalen Kongress gegen imperialistischen Krieg, der kurz zuvor in Amsterdam stattgefunden hatte. Heinrich Mann gehörte dem Präsidium der Internationalen Antikriegsorganisation an und war um das Zustandekommen des Kongresses bemüht gewesen. Der Schriftsteller und der Krieg. Der Krieg bedroht abermals die Welt und dies nach allem, was wir versucht haben, ihn zu verhindern. Diesmal ist den Schriftstellern, denen, die mit Recht dafür angesehen werden, kein Vorwurf zu machen. Sie haben seit der vorigen Katastrophe wirklich das Ihre getan. Es gibt kein erfolgreiches und erst recht kein wertvolles Kriegsbuch in Europa, das den Krieg beschönigt. Ich weiß nicht, ob auch die Kriegspartei irgendeines Landes ihre Schriftsteller hat. Aber dann sind es Schriftsteller eben nur für ihre Partei und die anderen sind es für die Welt. Unermüdlich haben wir Schriftsteller den Krieg entlarvt und entblößt, seine verachtungswürdigen Gründe aufgedeckt und alles, was sonst im Dunkel der Phrase bliebe, den ganzen menschlichen Bestand des Vorganges haben wir durchleuchtet. Sollte es vergebens gewesen sein? Es ist nicht vergebens. Die Kraft unserer Angriffe wächst und unsere Leidenschaft summiert sich. Schriftsteller hatten den Krieg schon längst durchschaut und verachtet. Aber wenn wir an frühere Zeiten denken wollen, die ironischen Ausfälle Voltaires im Candide gelten kleinen Kriegen. Der ungeheure Krieg, den wir erlebt haben, hat bei uns eine zugleich zornigere und fachlichere Auflehnung gezeigt. Schriftsteller und Kriegsteilnehmer, oft ein und dieselbe Person, was früher selten vorkam, sie haben im Namen aller, aus der Erinnerung aller und ganz und gar aus der Masse herausgesprochen. So war das sonst nicht. Die Masse indes verändert sich schnell, weil sie sich verjüngt. Das neue Geschlecht kommt und bringt mit. Erstens Unwissenheit, dann Widerspenstigkeit, dann Mut und Lust auf Abenteuer und dann die gewohnten schlechten Instinkte, auf die von den Anstiftern des Krieges auch 1914 mit Erfolg gerechnet werden konnte. Immerhin wird es den Anstiftern und Interessenten das nächste Mal schwerer gemacht sein. Wir haben ihnen zum Voraus entgegengearbeitet. Sie werden auf neue Mittel verfallen müssen, um die Völker zu überlisten und ihnen den Verstand zu rauben. So viel wird jetzt schon sichtbar. Die Verschwörung gegen den Krieg nennt sich zuerst Autarkie. Mit dem Zollkrieg fängt es an. Die verschleppte Wirtschaftskrise, diese Ausgeburt von Unfähigkeit und Selbstsucht, das ist schon der Vorkrieg. Und der geht vielleicht unmerklich über in den Krieg. Die Arbeitslosigkeit, der kaum mehr abzuhelfen versucht wird. Das Heer der Erwerbslosen, das mit dreister Hand seiner sozialen Versicherung beraubt, das sind unmittelbare Kriegsursachen. Das sind lauter Anfänge des Krieges. Die letzte Arbeit der Arbeitslosen bleibt der Krieg. Sie haben nicht die Wahl. Ihre letzte Zuflucht eröffnet ihnen die nationalistische Kriegspartei. Sonst gibt es keinen Ausweg. Der Nationalismus selbst setzt immer den Krieg voraus, auch wenn er sich nicht in ausschweifenden Formen von heute zeigt. Daraus folgt mit Notwendigkeit für alle, die noch Gesittung ihres Landes und Europa retten wollen, für alle, denen das Leben nichts wert ist ohne das Geistesleben, für alle Denkenden, alle Schaffenden, alle, die an der Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit schon aus Selbstachtung festhalten, für sie alle folgt aus der gegebenen Lage. Für den Frieden arbeiten heißt, alle Kriegsursachen erkennen und sie bekämpfen. Die alten wie die neuen, die Zölle, die Krise, die Not, die irrsinnige Herrschaftssucht der politischen Betrüger, die nicht weniger krankhafte Nachgiebigkeit der Betrogenen und Geopferten. Wer für den Frieden arbeitet, hält sich heute nicht mehr beim Ermahnen auf, sondern fängt selbst an, ihn zu organisieren. Wir werden helfen, die Zollunion durchzusetzen in ganz Europa. Zuerst die deutsch-französische. Wir werden mit unseren Kräften einstehen für einen internationalen Wirtschaftsplan, denn einen anderen kann es nicht geben. Kein Land ist für sich allein lebensfähig. Europa wird fortdauern nur als Einheit oder es hört auf zu zählen in der Welt. Die europäische Einheit ist geistig da. Alle Europäer empfinden dieselbe Lebensgefahr für ihren Kontinent. Sie fühlen sich zueinander gedrängt. Sie bereuen ihre Zerwürfnisse, sind nicht weit entfernt, sie als Verrat an Europa anzusehen. Dies bei dem fortgeschrittenen, sehr großen Teil aller Europäer der geistige Zustand. Da der Geist immer nur vorauseilt, wird die wirtschaftliche und die politische Einigung der Abschluss sein. Das ist dann das Ende des Krieges, wenn auch vorläufig für Europa. Aber Europa, wohlverstanden, gibt es nur einschließlich Russlands. Der Ausschluss Russlands, an den gewisse Nationalitäten denken, wäre dagegen so gut wie die sofort eintretende Kriegserklärung. Wir haben wachsam zu sein, immer zu kämpfen und rückhaltlos zu bekennen. Der Wille zum Frieden gibt nicht das Recht, auszuruhen. Friedensliebe verpflichtet zur Härte gegen uns selbst und die Erreichung des wahren Friedens wird nicht nur der einzig gerechte, es wird auch der schwerste und ein niemals endgültig entschiedener Krieg sein. Denn es ist der Krieg des Geistes gegen die Gewalt. Dankeschön. Das ist aus den Essays von Heinrich Mann. Es gibt zwei Essaybände von ihm, die sind im Claßen Verlag erschienen. Und wenn man mal im Internet ein bisschen stöbert, dann findet man das auch als Ausgabe des Aufbau Verlages. Da sind die 56 erschienen.